Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In der Schweiz wird, wie in allen westlichen Ländern, über den Islam diskutiert. Im Zentrum steht dabei oft die islamische Frau. Ihre Rechte sollen durchgesetzt werden gegen die patriarchale Herrschaft des islamischen Mannes, so heißt es. Ob ein Burka-Verbot gefordert wird oder gemeinsamer Turnunterricht für Buben und Mädchen, immer wieder wird die Gleichberechtigung der Frau als Argument eingeführt. Wie glaubwürdig und erfolgsversprechend ist diese Argumentation? Können, sollen westliche Gesellschaften islamische Frauen befreien? Wie Musliminnen und Feministinnen auf dieses Vorhaben reagieren und wie sie die Berufung auf Frauenrechte von Seiten des Westens betrachten, darüber diskutiert Felix Schneider mit Carmen Mörsch und Rifat Lenzin.
Carmen Mörsch leitet das Institut für ästhetische Bildung und Vermittlung an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie ist selbst Künstlerin und befasst sich als Professorin mit Kulturanalysen und mit der Vermittlung von Kunst und Kultur. Und da unser Thema, nämlich Ost-West, wechselseitige Frauenbilder, ja auch ein Thema der Kulturvermittlung ist, an Sie, Carmen Mörsch, die Frage, wo Ihnen dieses Thema in Ihrer Arbeit denn begegnet.
Mein Gebiet ist die Vermittlung von Kunst und Kultur innerhalb und außerhalb der Schule. Und da begegnet mir das Thema Migration und eigentlich vor allen Dingen das Thema Integration andauernd. Zum Beispiel bei der Frage, welche Kunst in Schulklassen, wo Kinder oder Jugendliche mit sogenanntem Migrationshintergrund sind, die eben nicht alle aus westeuropäischen oder nordamerikanischen Familien stammen, welche Kunst da vermittelt werden soll. Ob die sich weiterhin auf den westlichen Kanon beschränken soll oder ob es einen erweiterten Begriff von Weltkunst geben soll, weil nur so diese Kinder und Jugendlichen erreichbar sind. Dann taucht die kulturelle Bildung immer wieder als Werkzeug auf zur Integration oder Assimilation von anderen. Also es besteht die Hoffnung, egal ob es dabei um Tanzpädagogik in der Schule, um Musikunterricht oder um Vermittlung im Museum geht, dass man auf die Art und Weise Menschen, die die westlichen Werte vermitteln kann, auf spielerische Weise, auf angenehme Art und Weise sie damit konfrontieren kann. Und letztendlich ist ja der kulturelle Bereich eigentlich auch einer, wo Menschen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, Eingänge finden über Musikproduktion, über Tanzproduktion, über das Essen. Das heißt, der kulturelle Bereich ist auch einer, wo viele Leute mit Migrationshintergrund auftauchen. Und wir stellen uns immer grundsätzlich die Frage, wie kann man mit diesen Potenzialen und diesen Fragen umgehen, ohne dass es wieder zu einem Fremdmachen und zu einer Herstellung der anderen Leute als anderen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft oder des eigenen kommt.
Carmen Mörsch, Sie haben ein paar Schlüsselworte genannt, die sicher in dieser Diskussion vorkommen. Die zweite Gesprächspartnerin hier in unserem Bunde ist Rifat Lenzin, geboren in Bern, Studium der Islam- und Religionswissenschaften. Sie arbeitet heute als freischaffende Wissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Interkulturalität, Genderfrage im Islam und muslimische Identität in Europa. Sie ist zuständig für den Bereich Islam am Zürcher Lehrhaus, Lehrhaus Judentum, Christentum, Islam, Co-Präsidentin der Gemeinschaft Christen und Muslime in der Schweiz, Vizepräsident der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft der Schweiz, Mitglied des Interreligiösen Thinktanks der Schweiz. Ich sage das, um einfach zu zeigen, Sie sind mittendrin in unserem Thema. Und ich bitte Sie, Frau Lenzin, als erste Frage mir eine Antwort zu geben auf den Gegenstand unserer Debatte. Wer, wenn es um Frauenbefreiung im Islam geht, so wie sie hier im Westen immer wieder thematisiert wird, wer erhebt eigentlich diese Forderung? Wie sehen Sie das?
Wir diskutieren hier eigentlich über eine politische Frage. Man könnte auch sagen, es ist ein Stück weit ein verschleierter Diskurs. Und zwar denke ich, dass es den Leuten, die im Moment eben die Frauen, also die muslimischen Frauen konkret, unbedingt befreien wollen, dass es eigentlich nicht darum geht, sondern dass es in erster Linie darum geht, politisches Kapital zu schlagen, nachdem ja die ganze Debatte und die, vor allem der Ausgang der Anti-Minarett-Initiative eben so gut für die Initianten so gut ausgegangen ist, war eigentlich abzusehen, dass sie auf dieser Schiene weiterfahren würden. Und wenn es eben die Stoßrichtung gegen den Islam in welcher Form auch immer ist, dann nachher ist es natürlich naheliegend, dass man eben ein Symbol braucht, auch dafür, nicht? Und das Minarett, das hat man jetzt erledigt, nicht? Und das Einzige, was dann im Moment noch bleibt, ist eben das Kopftuch, respektive die Burka. Und das wurde eigentlich mit den Plakaten, die die SVP gezeigt hat, anlässlich der Anti-Minarett-Abstimmung schon klar, dass es in die Stoßrichtung gehen wird. Und so gesehen ist das eigentlich eine Neuauflage der Abstimmung über die Minarette.
Also Sie gehen jetzt schon in die Kritik und sagen, es geht gar nicht wirklich um Frauenbefreiung, obwohl das gesagt wird. Die Frau ist da nur ein Symbol, ähnlich wie das Minarett. Wer führt denn überhaupt diesen Diskurs?
Ich glaube, man muss zwei Seiten sehen, nicht? Es gibt natürlich einen Diskurs, den auch unter den Frauen geführt wird, auch unter den Musliminnen. Was ist die Rolle der Frau, nicht? Und wie soll das aussehen? Was ist ihre Funktion in der Gesellschaft? Und da gibt es natürlich die ganze Bandbreite von Verfechterinnen einer eher traditionellen Frauenrolle, die sagen, ach, die Frau ist primär da, oder sollte sich um die Familie kümmern, um die Kinder kümmern, bis zu ganz weit auf der anderen Seite, die sich sehr stark an den feministischen Diskurs, wie er am besten geführt wird, auch anlehnen. Also das ist eine interne Debatte, wo es dann tatsächlich um die Sache geht und auch eine sehr engagierte Debatte. Aber das, was im Moment abläuft in der Öffentlichkeit, da geht es um die Instrumentalisierung eigentlich von Frauenrechten und um Politik im eigentlichen Sinn. Da sind es eben rechtspopulistische Kreise, die das Thema für sich entdeckt haben.
Also Sie sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch es sind massive Wertungen im Spiel. Ja. Warum diese Fokussierung gerade auf die Frauen? Sie haben gesagt, es ist ein Symbol, wie das Minarett, aber warum eigentlich diese Fokussierung auf die Frauen?
Ich denke, es ist einfach so, dass der Diskurs von der westlichen Sichtweise aus auf die nicht-westliche Welt eigentlich von zwei Themen dominiert wird, nicht? Und das eine ist die Frauenfrage generell, also die Gender-Problematik, das ist das eine. Und die Demokratiefrage ist das andere, nicht? Und das hat natürlich genuin mit der Situation in der westlichen Welt selber zu tun. Es ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Wenn man ein bisschen überspitzt sagen will, könnte man sagen, die einzige ernstzunehmende Herausforderung für die westliche Sichtweise der Welt, nicht für die westlichen Auffassungen, ist eigentlich der Islam, nachdem der Kommunismus ja abgewirtschaftet hat und eigentlich keine Lebensmuster mehr, keine politische Stoßrichtung mehr vorgeben kann, ist der Islam eigentlich die einzige Kraft, die diese hegemoniale Sicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, diese hegemoniale Sicht des Westens auf den Rest der Welt eben herausfordert. Und dann eben muss man sich natürlich auf Dinge stützen, die eben das überhaupt wahrnehmbar machen lassen. Da ist die Frauenfrage natürlich eines und ist das Verhältnis, eben wenn man von Demokratie spricht, dann geht es ja letztendlich um das Verhältnis von Religion und Staat auch. Und das ist auch in der Schweiz nicht in allen Teilen geklärt, das ist in Europa nicht unbedingt so klar. Und da hinein, in diese Komplexität hinein, kommt jetzt der Islam. Und zwar eben nicht nur als Idee, sondern eben mit der physischen Präsenz der Muslime. Deswegen bietet sich das eigentlich, dieses Schlachtfeld sozusagen an.
Ich wollte dem nur hinzufügen, dass das Zeigen auf die unterdrückte Frau und damit die Rechtfertigung der eigenen Herrschaft, der westlichen Herrschaft und der Überlegenheit des Westens schon eine sehr lange Tradition hat. Also es gibt Arbeiten unter anderem von der Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak, die unter dem Stichwort weiße Männer retten braune Frauen vor braunen Männern zeigt, dass schon in der englischen Kolonialherrschaft zum Beispiel das Motiv der Witwenverbrennung dazu verwendet wurde, die westliche Kolonialherrschaft oder die englische Kolonialherrschaft in Indien zu legitimieren. Und letztendlich könnte man da eine Linie fortsetzen bis hin zu kriegerischen Handlungen und Invasionen im 21. Jahrhundert, wo auch immer wieder darauf verwiesen wird, da gibt es Frauen, die werden unterdrückt und wir müssen die befreien.
Sie denken an Afghanistan.
Zum Beispiel, ja.
Nun haben Sie beide gesagt, es geht gar nicht wirklich um die Befreiung von islamischen Frauen, wenn im Westen sehr häufig davon die Rede ist. Frau ist eher ein Symbol, es ist eine Instrumentalisierung der Frauenfrage. Das ist zunächst eine Behauptung. Also Sie zweifeln die Glaubwürdigkeit an. Warum? Mit welchen Argumenten? Carmen Mörsch.
Ja, ich denke, dass wir, wenn wir diese Argumente jetzt bringen, das wahrscheinlich schon oft gehörte Argumente sind. Ein Hard Fact, der vielleicht misstrauisch machen könnte, ist, dass wir uns hier ja eigentlich in einer Gesellschaft befinden, die ihr demokratisches Selbstverständnis und ihre öffentlichen Diskussionen sehr stark immer in Mehrheiten und Mehrheitsentscheiden gründet und es deswegen schon stutzig machen muss, dass man sich plötzlich geradezu obsessiv mit einer wirklich verschwindend geringen Menge von Menschen, von Betroffenen beschäftigt, wenn man sich überlegt, dass der Anteil von Menschen muslimischen Glaubens in der Schweiz 5% beträgt und wenn wir innerhalb von diesen 5% der Gesamtbevölkerung uns dann nochmal anschauen, wie viele davon dann möglicherweise aus religiösen Gründen von ihren Familien an den Ausübungen ihrer Freiheitsrechte gehindert werden, wenn wir da nochmal einen sehr kleinen Prozentsatz haben. Und deswegen wundert mich einfach, wenn man sich anschaut, um was für ein Phänomen es sich handelt, wie klein das Phänomen ist, wie groß der Diskurs ist und die Diskussion ist und wie erhitzt die Gemüter sind, wenn sie darüber diskutieren. Und als eine, die in der Kunst und in der kulturellen Bildung arbeitet, interessiere ich mich natürlich sehr für das Symbolische und für die Macht des Symbolischen und der Bilder. Und Sie sagten vorhin, Frau Lenzin, es handelt sich um einen politischen Streit, aber ich glaube, es handelt sich auch, und das widerspricht sich gar nicht, um einen Streit um das, was in einer Gesellschaft sichtbar werden darf, was zur Anschauung kommen darf, welche Symbole akzeptiert sind und welche dazu benutzt werden, dass die Mehrheitsgesellschaft sich ihrer selbst versichert, indem sie bestimmte Symbole ablehnt oder nicht zulässt. Ich glaube, es geht ja auch um einen Kampf im symbolischen Feld. Und für mich ist der Beweis eben unter anderem, oder meine Begründung ist unter anderem, die Unverhältnismäßigkeit, wenn man sich das reale Phänomen anguckt, im Vergleich zu der Debatte, die das Phänomen auslöst.
Ich würde natürlich auch noch sagen, wenn man sieht, welche Kreise dahinter stehen, nicht, dann muss man sagen, das sind natürlich nicht Kreise, die sich früher für die Frauenbefreiung der eigenen eingesetzt haben. Nicht? Also es sind Parteien, die lange Zeit gegen alles votiert haben und Referenden ergriffen haben, wenn es darum ging, die Rechte der Frauen zu stärken, dass die Frau im sozialen und vor allem im wirtschaftlichen Bereich aktiver Fuß fassen kann. Also die alles eigentlich torpediert haben und sich jetzt so aufspielen als Retter. Eben der Muslimin ganz konkret. Es geht ja nicht um die Besserstellung der Frauen generell. Nicht, also sie setzen sich nach wie vor nicht dafür ein, dass zum Beispiel die Lohngleichheit besser gewahrt würde oder solche Fragen, sondern es geht ganz gezielt eben um die Muslimin und das ist das, was mich dann eben stutzig werden lässt. Und die anderen, die da dahinter sind, sind ja evangelikale Kreise eher, also die, wenn es dann um ihre eigene Religion geht, auch ein eher patriarchales Bild prägen. Also das sind für mich nicht Kreise, die glaubwürdig sind, sich für die Rechte der Frauen im Islam einzusetzen.
Es ist ja ein eigentümliches Phänomen, also hier ist eine Kultur wie der Westen und der sagt, wir wollen Frauen aus einem anderen Kulturkreis befreien. Ganz naiv gefragt, geht das überhaupt? Kann jemand überhaupt befreit werden?
Nein, ich denke, das geht nur, wenn es von innen herauskommt, nicht? Befreien wovon, nicht? Das setze dann voraus, dass eine Unterdrückung stattfindet. Das ist erstmal auch eine Behauptung, nicht? Das müsste man auch ein bisschen differenziert anschauen. Und ich glaube, dass eben die sozialen und ökonomischen Umstände ja sehr stark eben die Rolle eines Individuums in der Gesellschaft prägen. Und diese sozioökonomischen Umstände sind in allen Teilen der Welt immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Und man kann, denke ich, wenn man sich innerhalb eines gegebenen gesellschaftlichen Kontexts als ein Individuum, sei es jetzt eine Frau oder ein Mann, mehr Rechte oder größere Partizipation verschaffen will, dann muss man das im eigenen Kontext erkämpfen. Und das, was von außen dann kommt, wird dann sehr oft auch als aufoktroyiert empfunden. Und das sehen wir sehr deutlich in der Entwicklung in der islamischen Welt. Eben der Einfluss des Kolonialismus, wie destruktiv er eigentlich gewirkt hat letztendlich, dass nämlich die Werte, für die der Westen steht, sagen wir Säkularisierung oder eben auch Menschenrechte zum Teil, auch Frauenrechte, weil sie eben früher, wie Sie gesagt haben, schon instrumentalisiert wurden, dass sie damit eben auch abgewehrt.
Ja, aber heute, würde diese Forderung nach Befreiung der Frauen, diese Kritik am Patriarchat, wird das eher als Unterstützung von Frauen empfunden, in der, sagen wir mal jetzt, im Bereich der hier lebenden islamischen oder Frauen, die aus einem islamisch geprägten Kultur kommen, oder wird das eher als Angriff empfunden? Sie haben jetzt gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass die Kultur sich auch verhärtet, wenn sie von außen angegriffen wird und dass sie eher konservativere Positionen entwickelt, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es eine Hilfe ist. Sie kennen das Milieu.
Also ich fühle mich nicht besonders unterdrückt, muss ich sagen, nicht? Aber was Sie eben...
Ja, aber Sie kennen ja auch die anderen.
Ja, natürlich. Und was ich eben feststelle, und das finde ich sehr bedauerlich, dass es heute durch diese eben auch Angriffe von außen, dass man eben sagt, wir wollen euch, nicht die anderen, befreien, dass es eben zu einer, man könnte sagen, zu einer Retraditionalisierung auch der muslimischen Gemeinschaft kommt. Also es ist heute eher ein Rückzug in die eigene Community feststellbar, so eben aus der Haltung heraus, die wollen uns eh nicht, man will uns hier nicht als Muslime, also ziehen wir uns zurück. Und dort sind natürlich dann diese Strömungen einfach, ob man sie jetzt patriarchal bezeichnen will oder nicht, das sind für mich sehr häufig einfach, wird da mit Schlagworten argumentiert, das bringt uns nicht viel weiter, nicht? Aber es sind traditionelle Gesellschaften aus einem, sagen wir jetzt, bäuerlichen Milieu eigentlich, die hier Fuß gefasst haben, und die kehren zurück in diese Strukturen und stärken damit diese Strukturen. Das kann man eindeutig feststellen.
Sie würden das Wort patriarchal nicht verwenden?
Mir diese Gegenüberstellung von eben Frauenbefreiung, patriarchal und so, ich kann damit nicht so viel anfangen.
Wie geht es Ihnen, Frau Mörsch?
Ich musste gerade noch einen anderen Gedanken verfolgen, der an das anschließt, was Frau Lenzin gerade sagte, aufgrund von Erfahrungen von homosexuellen Musliminnen und Muslimen, die genau das Gleiche sagen, weil es in den letzten Jahren immer wieder dazu gekommen ist, dass ein islamophober Diskurs sehr anschlussfähig war an die Diskussion um Menschenrechte für Lesben und Schwule. Und je islamophober dieser Diskurs geworden ist, desto schwieriger haben es lesbische und schwule Musliminnen in ihren eigenen Communities, weil dadurch schon alleine die Forderung nach Freizügigkeit in der Lebensgestaltung konnotiert wird mit dem Westen und nicht als was Eigenes wahrgenommen wird. Also dadurch verschärft sich sozusagen die Situation. Das heißt, wenn es wirklich um Befreiung kann es sowieso nicht sein, aber wenn es um sowas ginge wie Solidarität oder Unterstützung, dann wäre der erste Schritt, den Islam in der Gesellschaft differenziert zu betrachten und nicht zu verallgemeinern und zu polarisieren. Das würde Leute deutlich mehr unterstützen bei ihrem eigenen Befreiungskampf als dieses Bilden von simplen Fronten.
Was ich vielleicht da einfach noch beifügen möchte, ich glaube nicht, dass Frauen jetzt hier, wenn wir jetzt von einem europäischen oder konkret von einem schweizerischen Kontext sprechen, glaube ich nicht, dass es irgendwelche Frauen gibt, die befreit werden müssten, nicht? Weil die Frauen, gerade weil sie hier in einem anderen Kontext sind, eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben und diese Möglichkeiten auch wahrnehmen, nicht? Wo ich ein viel größeres Problem sehe, ist bei den Männern, nicht? Und zwar nicht, weil sie patriarchal sind oder was auch immer, nicht? Sondern weil sie viel mehr Mühe haben, ihre Rolle zu finden, weil die Rolle, die sie in der Gesellschaft hier spielen sollten oder die eine akzeptable Rolle ist, ja eben nicht die Rolle ist, die sie von der Gesellschaft her mitbekommen, nicht? Für die Frauen ist das alles viel einfacher, weil ihre Bemühungen, sich zu emanzipieren, um das so zu sagen, das wird von der Gesellschaft getragen, das wird von der Gesellschaft unterstützt, und rein dadurch erfahren sie schon ein Empowerment, also eine Ermächtigung in dem Sinn. Und für die Knaben ist es viel, viel schwieriger, eine positive Rolle zu finden, weil die das Rollenbild, was sie vielleicht zum Teil von zu Hause mitbekommen haben und das vielleicht eben eine starke Rolle des Mannes in der Familie vorsieht, das finden sie in der Gesellschaft heute so nicht mehr. Und dieser ausgeprägte Machismus, dieser Macho-Kult, nicht? Der ist in der Gesellschaft nicht mehr akzeptabel, und für sie, für junge Männer, eine Rolle zu finden von den alten Bildern in einer neuen und sie umgebenden Gesellschaft, das ist eine große Herausforderung, und da müsste man viel mehr einsetzen, die Männer zu unterstützen, zu einer positiven eigenen Identität zu kommen.
Ich finde, das, was Sie sagen, trifft natürlich nicht nur für muslimische Männer zu oder für muslimische Jungs, Adoleszente, Buben heißen sie hier, glaube ich, sondern insgesamt für junge Männer. Und insofern finde ich, glaube ich, den Begriff des Patriarchats weiterhin hilfreich, und zwar vielleicht als Werkzeug, um das Problem über das wir diskutieren, wegzuholen von einer ethnischen oder religiösen Gemeinschaft und eher auf die ganze Gesellschaft anzuwenden. Ja? Weil das, was Sie gerade beschrieben haben, sind ja Veränderungen, die nicht eine Community betreffen, sondern die gesamte Gesellschaft, sodass also vielleicht eine weitere Unterstützung und Hilfe für Leute wäre, die sich innerhalb ihrer jeweiligen Zusammenhänge in irgendeiner Weise behindert oder gefangen fühlen und an ihrer Entfaltung arbeiten, wäre vielleicht das nicht so stark auf ihre jeweilige Herkunft und ihre jeweiligen Communities zurückzuführen, sondern zu fragen, welche Gewaltverhältnisse herrschen innerhalb einer Gesellschaft, die jetzt hier wirksam werden, eben zum Beispiel patriarchale Gewalt.
Also Frau Lenzin hat von Machismus gesprochen, den es durchaus gibt in den Rollen, die Männer mitbringen aus Herkunftsgesellschaften. Und Sie sagen, das ist aber nicht nur ein Problem von Migranten, sondern es ist eigentlich ein Problem der Gesamtgesellschaft. Aber ich meine, es gibt doch so etwas wie eine Zeitverschiebung. Es könnte doch sein, dass eine Gesellschaft eine Entwicklung durchmacht hin zu einem neuen Verständnis von Rollen von Männern und Frauen. Und wenn eine andere Gesellschaft dazukommt in Form von bestimmten Migrantinnen, dass sich dann einen Widerspruch gibt. Und das ist ja genau das, was aber behauptet wird.
Aber ich muss da wirklich jetzt wiederum vehement widersprechen und mit einer persönlichen Anekdote antworten. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren hier in Zürich und ich hatte eine einzige Situation, was ja schlimm genug ist, die gefährlich war im Hinblick auf sexuelle Gewalt. Und das war nun mal leider ein betrunkener Schweizer mit mir alleine morgens um 7 auf der Landstraße. Und ich muss deswegen jetzt an ein Theaterstück denken, das ich gerade vor kurzem im Theater am Neumarkt gesehen habe, ein Theaterprojekt, und da stand eine Frau vorne an der Bühne und meinte, wenn ich das nächste Mal vergewaltigt werde, bin ich froh, wenn es ein Schweizer ist. Also das war ein zynischer Kommentar auf die Ausschaffungsinitiative. Ich würde, wenn überhaupt, von Ungleichzeitigkeiten reden, die es ganz bestimmt gibt, dann die auf gar keinen Fall in Richtung einer bestimmten migrantischen Community verorten. Weil also zum Beispiel Gewalt in der Ehe, sexuelle Gewalt, Gewalt an Frauen, aber überhaupt Gewalt zwischen den Geschlechtern, das sind gesamtgesellschaftliche Phänomene. Und tatsächlich glaube ich, dass sie eben nicht zufällig, und da sind wir wieder bei der Frage des Feldes Sichtbaren, im Moment immer in der muslimischen Gemeinschaft verortet werden. Man muss sich ja auch fragen, wer profitiert davon? Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Gewaltverhältnissen reden.
Carmen Wörsch, geben Sie Antwort auf Ihre Frage?
Naja, also vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, würde ich sagen, schön entlastend für alle Männer, die keine Muslime sind.
Sie haben, Frau Lenzin, von der Auslagerung der Genderfrage gesprochen. Was Carmen Mörsch gesagt hat, erinnert mich gerade daran. Was meinen Sie damit genau?
Ich meine damit, dass eigentlich vieles eben in der Gender-Problematik nach wie vor ungeklärt ist. Beispielsweise eben die Lohngleichheit, also die ist nach wie vor, das ist ein Postulat, aber das ist ein Postulat, das mitnichten verwirklicht ist oder nur teilweise verwirklicht ist. Und es ist halt dann viel bequemer, statt bei den eigenen Sachen anzusetzen, wenn man das dann eben so quasi, wir haben diese Fragen für uns gelöst, aber die anderen, die müssten eben noch, also so eine Auslagerung, vor allem was eben auch im Grunde genommen ungeklärt ist, die Mehrfachbelastung der Frauen. Also die Frauen haben sich ja eine Position erkämpft in der Gesellschaft und auch in der Arbeitswelt, aber eigentlich nur auf zum Preis einer Mehrfachbelastung. Das ist ein Vorwurf, den von muslimischen Feministinnen zum Teil an westliche Feministinnen gerichtet ist, die sagen, die westliche Feminismus hat sich eigentlich nur auf die Frage der Rolle der Frau in der Arbeitswelt gestützt, aber eigentlich die ganze Frage von Mutterschaft und von Frausein und so, das wurde völlig ausgeklammert, nicht? Und da gibt es tatsächlich wenig Antworten, also die, ja, eben die Frage der Mehrfachbelastung der Frauen in der heutigen Gesellschaft, denke ich, ist eine offene Frage. Und es ist natürlich dann einfach bequemer, sich statt sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen, wenn man dann einfach sagen kann, ja, die Muslime, die haben ein Problem in dieser Hinsicht, wir haben es für uns gelöst.
Also wenn ich das etwas zusammenfassen darf, Carmen Mörsch, Richard Lenzin, Sie sagen, das Problem existiert schon, natürlich, klar, es gibt nach wie vor ein Gender-Problem, es gibt nach wie vor Ungleichheiten zwischen Mann und Frau, aber die Kardinalsünde dieses gesellschaftlichen Diskurses ist, dass er es einer bestimmten Ethnie oder einer bestimmten Religion zuschreibt.
Genau, also es ist nicht nur eine Kardinalsünde, das hört sich ein bisschen so an, als könnte man beichten gehen oder sich sozusagen die Absolution erkaufen. Ich würde einen Schritt weiter gehen und würde sagen, dass es letztendlich insgesamt, also die durch die enorme Vereinfachung und durch die Verlagerung, wie Sie es nennen, die weitere Debatte extrem behindert. Also letztendlich spielt dieser sogenannte Frauenbefreiungsdiskurs in Bezug auf die muslimische Gemeinschaft, spielt den Leuten in die Hände, die Emanzipation insgesamt verhindern wollen, weil es dazu führt, dass man nicht mehr über die Probleme redet, die tatsächlich existieren und die sich inzwischen eben sehr stark ausdifferenziert haben. Ja, wir haben vorhin schon davon geredet, was es heute für männliche Adoleszente bedeutet, aufzuwachsen in einer Gesellschaft, wo die Rollenbilder in Frage stehen und so weiter und so fort. Es gibt so viele Baustellen und so viel Arbeit und es wird so viel Energie gebunden durch eine Scheindebatte.
Ich möchte da einfach noch hinzufügen, dass das Problem nicht nur darin besteht, eben, dass man das auf eine Community jetzt fokussiert, sondern dass man das als quasi integraler genau. Bestandteil dieser Community, also das Islam und Frauenunterdrückung, das ist nicht mehr trennbar. Also der Gender-Diskurs ist nicht ein eigener Diskurs oder das Patriarchat und der Islam in seinen Spielarten und die Kultur und die kulturelle Ausprägung, das ist eine Spielart, sondern dass man das beides nicht nur vermischt, sondern als Einheit betrachtet. Und dann ist der Islam das nicht. Und das ist das Problem, vor allem eben für mich jetzt als Muslimin. Also der Diskurs wird dann so starr, nicht, dass er mir eigentlich auch keinen Raum lässt als Muslimin.
Und Sie haben jetzt das Wort vermieden, vielleicht denken Sie es auch nicht, aber mir ist es wichtig, es auszusprechen. Und genau das ist das, was den Diskurs rassistisch macht.
Ja.
Diese unauflösliche Verbindung.
Ja.
Also Sie plädieren jetzt für eine Trennung der Diskurse über Gender und über Islam. Das ist auf der Diskursebene. Wenn ich Sie noch einmal fragen würde, auf einer mehr praktischen und mehr politischen Ebene, was würden Sie sagen, ist hilfreich für Frauen in dieser Migration oder in dieser multikulturellen Situation?
Ich würde noch einmal dafür plädieren, dass eigentlich die Frauen, gerade auch muslimische Frauen, viele Möglichkeiten haben in dieser Gesellschaft, sie großmehrheitlich auch durchaus nutzen. Nicht die Frauen, also sprich die Mädchen sind viel erfolgreicher in der Schule als die Jungen. Also ich glaube nicht, dass man die Frauen gezielt unterstützen müsste, im gesamtgesellschaftlichen Rahmen schon, aber nicht die Musliminnen jetzt speziell. Wenn man jemanden unterstützen müsste oder fördern müsste, dann wäre es eher eben Jugendliche mit einem bestimmten Migrationshintergrund, die mehr Mühe haben, ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden.
Ich glaube, es wäre sehr hilfreich und unterstützend für alle, wenn man versuchen würde, und also Unterstützung eben auch wieder am besten weder gegendert noch ethnisch begründet zu leisten, sondern einfach grundsätzlich für alle Personen, deren Freiheitsrechte und deren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, durch patriarchale Gewalt, durch Bildungsbenachteiligung, denen Unterstützung zu bieten, sozusagen quer durch die Bank. Und damit das qualifiziert geschieht, glaube ich, wäre es wichtig, Selbstorganisationen von Migranten und Migrantinnen stärker zu unterstützen, als das hier in der Schweiz der Fall ist. Ich bin immer wieder sehr erstaunt. Es gibt sehr viele Nichtregierungsorganisationen und Hilfsorganisationen, die in der Schweiz agieren, die fast ausschließlich mehrheitsgesellschaftlich besetzt sind, die fast ausschließlich von Schweizern und Schweizerinnen geleitet sind. Wie viele muslimische Frauen sind in der Schweiz in Leitungspositionen? Wahrscheinlich gibt es einige, aber es gibt sehr wenige. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall zur Unterstützung von allen Leuten beitragen. Auch den Mehrheitsangehörigen würde das gut tun.
Ja, mit diesen beiden Ausblicken auf die Zukunft, mit diesem, ja, es ist schon fast ein kleines Programm, was Sie hier entworfen haben, Carmen Mörsch und Rifat Lenzin, muss ich die Diskussion schließen. Vielen Dank für Ihre Beteiligung.
Danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.